nuts and chocolate milk. Cigarettes and chocolate.
Ja, hallo, hier ist heute Felicia Herrschaft mit einer Sendung und zwar über den Frankfurter Kunstverein. Einmal werde ich zwei der Ausstellungen hier besprechen und der Schwerpunkt liegt eigentlich auf einem Gespräch mit Schuss Martinez, die scheidende Leiterin des Kunstvereins, die jetzt schon seit Juli in Barcelona arbeitet, am MACBA, dem Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona. Und ich konnte sie dort treffen und habe mit ihr über ihr Programm, das sie dort entwickeln will, gesprochen. Und jetzt am Anfang der Sendung möchte ich über die Arbeit von Natascha Sadre Hagigian sprechen. Früchte der Arbeit ist eine, zeigt sie, und zwar so, dass man sagen könnte, dass aus diesen, dass sie Früchte zeigt, die eigentlich sündhaft sind. Das heißt, es sind Äpfel, die sie mittels eines Ofens der Euroscheine verbrennt, als Symbol dann eben umsetzt in ein Verständnis dessen, was eigentlich der rätselhafte Geldverkehr heute sein könnte, wenn man sich anschaut, was eigentlich diese unwegbare Finanzkrise, in der wir uns befinden, noch für Auswirkungen hat, dann sind diese Äpfel tatsächlich auch ein zwielichtiges Angebot dann der Wertschöpfung als eine bestimmte Form der Frucht oder der Früchte dieser Arbeit. Diese Äpfel, die fliegen sozusagen aus diesem Ofen, aber dann in einen Raum hinein, der auch unzugänglich ist. Das heißt, er ist durch eine Glaswand von uns abgetrennt, sodass wir eigentlich nicht an diese Äpfel heranreichen können. Also noch einmal das Symbol des Sündhaften in dem Sinne, dass wir nicht heranreichen. Auf jeden Fall beleuchtet sie, werden diese Äpfel dann dort von Disco-Licht und wummernden Eurodance-Beats. Und wie sie die Arbeit versteht, hat sie sozusagen zur Ausstellungseröffnung erklärt. Und das werden wir uns jetzt kurz anhören.
Der Ansatzpunkt war die Einführung des Euros, der für mich doch so eine Demarkation ist von einer Umorganisation von verschiedensten Elementen wie Produktion, wie Arbeit, wie eben auch Wertschöpfung, wie sie dann innerhalb der Europäischen Union vollzogen sind, die sich einfach so wie auf zwei Ebenen, die auf zwei Ebenen wahrnehmbar ist. Also erst auf der einen Ebene eben diese Erfolgsgeschichte der Europäischen Union innerhalb einer globalisierten Wirtschaftssituation und andererseits eigentlich die Situation der Bevölkerung, die sich doch teilweise sehr stark davon unterscheidet. Und das ist überhaupt keine Interpretation dieser Arbeit, aber ich möchte doch den Ausgangspunkt dieser Situation hier mit Ihnen teilen, nämlich dass für mich, ich hatte einfach nur so ein Bild im Kopf von, wie ich irgendwie in meiner alten Wohnung sitze, immer noch mit meinem alten Allesbrennerofen, eventuell gerade Hartz IV beantrage. Und eben auf meinem großen Flatscreen-Monitor mit Satellitenschüssel mir irgendwie diese europäische Erfolgsgeschichte anschaue. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, wie diese Installation entstanden ist. Das ist aber überhaupt nicht in irgendeiner Form interpretativ. Ich mag das eigentlich sehr gerne, dass die Elemente alle komplett auf sich dieser einer konkreten Deutung entziehen. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Delirium von der Art von Kapitalismus, in der wir im Moment leben, zu tun. Dieser Haufen hier von Briketts, das sind circa, also ungefähr 50 Millionen Euro.
D-Mark.
Nee, sind Euro. So viel D-Mark werden zurzeit nicht mehr geschreddert in der Bundesbank. Das hat uns die Bundesbank zur Verfügung gestellt. Praktischerweise, wir mussten nichts dafür bezahlen. Es wurden von Mitarbeitern des Kunstvereins Untersuchungen unternommen. Einer dieser Briketts brennt circa 4 Stunden und ergibt ungefähr so viel Asche. Also der,
dieser Mitarbeiter war frei?
Nee, das war Klaus. Also es ist zur Verbrennung tatsächlich sehr ergiebig. Die Musik, die man da drin hört, ist der sogenannte Eurotrance. Ich wollte das gerne, dass man das eigentlich nur noch irgendwie so als die Party nebenan so ganz von Weitem hört. Aber trotzdem ist also diese Art von Musik, die ein sehr euphorische, also sehr euphorische Synthi-Lines hat, für mich vor allem, also weil sie eben in den späten 90ern, frühen 2000ern ihre Hochzeit hatte, in der Zeit, als der Euro eingeführt wurde, aber eben auch, weil sie so ein bestimmtes Lebensgefühl von Party eben verkörpert.
Aber wann hat der Euro angefangen?
In den Euro? Naja, es ist in den späten 90ern. Es gab da damals Euro Dance. Und in den 2000ern ist daraus Eurotrance eigentlich aus Trance und aus Eurodance entstanden.
Und was ist der Eurodance?
Eurodance war noch ein bisschen mehr hausorientierter und hatte nicht so viele Trance-Elemente. Wobei Trance eben in der reinen Form eben gar nicht so tanzbar ist. Also das war sozusagen eine Zusammenführung von so einem Space-Out plus Abtanzen. Der auch im Moment immer noch sehr populär ist.
Aber hast du dann Gefühl wirklich, dass die Leute eine Euro-Euphorie haben? Ich meine, das ist Europa, wie du sagst, ich meine, es gibt immer diesen Eindruck, dass Europa vielleicht gut ankommt. Und ich frage es mir jetzt, weil ich bin in Spanien und dann die Leute sprich. Oft sagen mal, gehst du nach Europa, statt gehst du nach Deutschland. Und das ist wirklich interessant, weil dann ist es, sie sind sofort draußen. Wenn man sagt, gehst du nach Europa letzten Monat, meaning, fährst du nach Paris oder nach Frankfurt?
Ich glaube, dass es eben eine einigermaßen kosmetische Operation war, eine kulturelle Zusammenführung von Europa herbeizuführen. Eigentlich ist es eine Wirtschaftsunion. Und ich glaube, dass die meisten Menschen das spüren und deshalb auch eben auf diese PR-Geschichten, wie man versucht hat, den Euro, eine Akzeptanz in der Bevölkerung für den Euro zu erreichen, dass das eben wirklich oberflächlich ist, weil es diesen kulturellen Zusammenschluss in der Form gar nicht gibt, weil das nicht der Anlass war. Also der Anlass war eine Wirtschaftsunion und die Leute, die davon profitieren, haben unter Umständen eben überhaupt kein Verhältnis zu dem, was das kulturell bedeutet.
Ich habe auch den Eindruck, dass für das erste Mal in, sagen wir mal, fast 20 Jahren von dieser Europäischen Union oder so, ich meine, Euro, wie lange existiert der Euro, nicht so lange her, so fast 10 Jahre jetzt. Und jetzt mit der Krise, mit dem Problem zwischen dem Euro und dem Dollar, ist das erste Mal, dass man steigt in ein Taxi und jemand macht, ja, diese Euro-Sache vielleicht ja doch nicht so schlecht, weil es kostet 1:5 gegenüber dem Dollar. Und das ist auch diese symbolische Idee von wir gewinnen, die verloren. Und das ist auch, wer ist wir, wer sind innen. Und man verliert sich total in diese, wie du sagtest, am Tisch in diesem System um Lücken zwischen Geld, Wert, Materialität und Abstraktion, wo alles ist irgendwie eine Choreografie von Begriffen, die nichts mehr zur Bedeutung haben. Das ist wirklich interessant.
Ja, also der Euro ist ja auf jeden Fall im Wettbewerb um eben die Leitwährung auf der Welt. Also ich glaube, dass der Dollar nach und nach seine, was man jetzt auch beobachten kann, eben seine Stellung verlieren wird. Und der Euro, also die Europäische Union ist natürlich auch da angetreten, irgendwie eine führende Rolle zu übernehmen.
Und ja, aber auch wenn ich war in Iran, das erste Mal habe ich jemanden gehört, der sagte, du hast einen europäischen Pass. Und dann, ich habe gefragt, was meinen Sie oder was meinst du? Und dann haben wir gesagt, ja, ich meine, für uns ist ja doch nicht so schlecht, weil es ist eine Alternative, wenn man nicht einen amerikanischen Pass. Und das war natürlich für viele Leute, die nicht in westliche Länder wollen. Ich meine, der American Citizenship, der Green Card ist der Traum. Und dann plötzlich kommt man und sagt, du hast einen europäischen Pass. Und das ist eine super Alternative.
Ja, das hat sich in den letzten Jahren wirklich komplett verschoben. Also gerade jetzt, wo du den Iran erwähnst, wenn man Geld tauschen möchte, ist eigentlich der Dollar nicht besonders gefragt. Also man tauscht eigentlich lieber Euro, weil das die stabilere Währung geworden ist. Aber es hat natürlich auch eben das neue Traumland oder wo man seine Wünsche hinprojiziert, ist irgendwie, also wo die Erfolgsstory passiert, ist Europa. Und deshalb versuchen die Menschen auch hierher zu kommen, dass die Europäische Union eben gleichzeitig mit ihren Waren die Weltmärkte versucht zu erobern, aber gleichzeitig ihre Grenzen für Menschen komplett dicht macht, hat eben diese komische, also zeigt irgendwie diese zweischneidige Geschichte darin. Ich denke, wenn man das noch ein bisschen paranoider sehen will, könnte man auch sagen, dass eben dadurch diese Erfolgsgeschichte auch mit produziert wird. Dass man eben, es ist so schwer da reinzukommen und da muss es ja so toll sein, wo die meisten Menschen, wenn sie dann tatsächlich hierher kommen, merken, hier wird auch nur mit Wasser gekocht und das ist tatsächlich eine Projektion. Also
wie kommt das zu den Äpfeln? Also sind die erstens echt und stehen die nicht auch im Verhältnis zu Frankreich? Also sind das echte Äpfel?
Nein, das sind.
Das ist sehr interessant eigentlich.
Das sind wie man alles heutzutage made in China.
Made in China?
Ja.
Okay. Und was hat das mit dem Euro dann zu tun? Also, ich meine, weil Frankfurt hat auch eine bestimmte Apfeltradition, also ähnlich wie die gesamte Region. Und ja, das wäre ja auch naheliegend, dass man diese Assoziation hat.
Das kann man gerne haben. Also ich bin, wie gesagt, ich will mich da nicht in Interpretation ergehen. Für mich sind die Äpfel jetzt ganz unabhängig, wo sie rauskommen oder wo sie hängen, Teil der Agrarpolitik der Europäischen Union, die durch Subventionen außereuropäische Märkte kaputt macht und damit auch übernimmt, sozusagen.
Aber die Normierung der Äpfel wurde jetzt aufgehoben. Das heißt, man kann viel leichter Äpfel auf den Markt bringen, auch in den Supermarkt, auch Öko-Äpfel als vorher, aufgrund der EU.
Welche Normierung, also was?
Es gab eine Standardgröße der Äpfel, also die vorgegeben war für die Supermärkte.
Und die hat die Europäische Union aufgehoben, die sie aber vorher selber eingeführt hat.
Das war, glaube ich, Ländersache. Das war pro Land.
Also, soweit aber ich das verfolgt habe, ist die
Agrarpolitik von China, das ist genau, was wir alle sprechen. Ich meine, von Olive Oil zu Früchte, die man in Spanien bekommt, sind nicht die Früchte, die man in Deutschland bekommt, weil die erste Klasse, sagt man es so, erste Klasse ist Export. immer noch. Und erste Klasse ist die Masse, die Europäische Union gegeben hat für diese Barbie-Früchte. Das ist total super Früchte. Früchte, die sehen aus wie von dem Beauty-Contest. Früchte, die gehen draußen. Und das ist so, es hat eine riesige psychologische Spiel in den Kopf von der Spanier. Ich will wie Natascha, wenn man paranoid sein wird, ich glaube, die existieren gar nicht. Das ist eine Erfindung. Und ja, ich meine, die erste Klasse Früchte, diese perfekte Tomate, der perfekte Erdbeer, und ich glaube, sie existieren gar nicht. Das ist nur eine Erfindung, aber die Spanier haben immer diese total psychologische Trauma, dass sie essen zweite Klasse Erdbeer, und während die Deutschen genießen in der Kleinmarkt die spanische erste Klasse Erdbeer. Das ist total Sache. Und man will meine Mutter fragen und man sagt es immer, ich habe die Nase voll, dass die erste Klasse geht zum Export. Und sage, aber Mama, ich meine, es gibt keine Art, das überhaupt zu prüfen. Ich meine, man sollte wie LKW sehen, aber die spanische Hausfrau ist trotzdem traumatisiert. Und das ist dann die Europäische Union. Das ist genau diese symbolische Idee von tatsächlich irgendwo anders auf der Welt, die man genießt, was unsere Agrarsystem produziert, und ja, das ist wirklich absolut eine Mischung zwischen global und noch archaik Idee von, dass der Land von einem Country wie Spanien sollte uns ernähren, und das kommt zurück auf diese Idee von, jedes Land soll sich selber ernähren. Wir sind in Global Economy, ich meine, keiner kümmert sich, aber mehr und mehr auch, ich meine, diese Delikatessengeschäfte, die gibt es überall, ist genau das. Es ist genau diese Paranoia von meiner Mutter und die erste Klasse, ich meine, der perfekte trockene Tomate aus Toskana, sogar nicht aus dem Norden von Toskana, sondern aus der Toskana. Also, es ist ein neues Wertsystem, genau wie der Euro. Es ist eine neue symbologische Art von Austausch und Konsum, von ja, Kulturkonsum. Und das ist total neu. Ich meine, das.
Also toll ist doch eigentlich, dass das dieser nicht zugängliche Raum irgendwie wie ein Sinnbild Frankfurts ist. Also hier ist ja auch mit Techno entstanden und eben es gibt diese Äpfel.
Ja, da gibt es verschiedene Meinungen darüber, wo Techno entstanden ist.
Aber warum ist der Raum nicht zugänglich? Also liegt das an dem Verarbeitungsprozess? Also ich meine der Euros?
Diese beiden, also die Treppe hier ist ja irgendwie, verbindet ja zwei Gebäude, ein altes und ein neues. Und irgendwie fand ich das sinnvoll, das mal zu trennen und sich wirklich etwas durch eine Scheibe anzuschauen. Also eben diese Idee des Displays oder dessen, dass man sich eben was über, wie auch immer, ob das ein Fernseher ist oder ein anders geartetes Display, dem man beiwohnen kann, also in der Art von Konsument sein, was ja die Rolle ist, die man eigentlich die einzige produktive Rolle, die dem Europäer sozusagen zugewiesen wird. Das passiert eben über dieses Beiwohnen in diesem abstrakten Sinn. Deshalb fand ich eine Scheibe eigentlich ganz, ganz hilfreich.
Ja, die Ausstellung Früchte der Arbeit von Natascha Sadr-Hagigian ist noch bis 23. November 2008 im Frankfurter Kunstverein zu sehen. Und zwar wird es auch in dieser Ausstellung Vorträge geben. Und ich denke, die jeweiligen Vorträge, die zu Ausstellungsbeginn noch nicht ganz festgestanden haben, die werden auch auf der Webseite des Frankfurter Kunstvereins jeweils bekannt gegeben. Und zwar ist diese Webseite www.fkv.de. Und ja, jetzt erst eine ganz kurze Pause und dann kommt das Gespräch mit Schuss Martinez in Barcelona.
We'll be right back.
Ja, zur Ernennung von Schuss-Martinez als Chefkuratorin am Museum für zeitgenössische Kunst in Barcelona wurde auch gleichzeitig Friedrich Meschede berufen, der sozusagen seit 1. Juli auch Direktor dann des Ausstellungsdepartments des Museums ist. Und Meschede war vorher Leiter des DAAD-Künstlerprogramms in Berlin. Das Gespräch mit Schuss-Martinez betrifft eben das Programm, das sie jetzt vorhat, eben die ersten Ausstellungen, die von ihr mit betreut werden. Besonders interessant ist, denke ich, die Ausstellung, die im Februar eröffnet werden wird. Und zwar ist das die Ausstellung mit Thomas Bayerle, eine Retrospektive, die geplant wird am MACBA in Barcelona. Und zwar Thomas Bayerle, I'm afraid we are no longer in Kansas. Und die Ausstellung wird vom 6. Februar bis 19. April in Barcelona dann gezeigt im MACBA. Und interessant ist möglicherweise, dass die beiden Häuser, jetzt Frankfurter Kunstverein und MACBA in Barcelona, wirklich kaum zu vergleichen sind. Das MACBA ist tatsächlich ein Komplex, ein Kunstzentrum, könnte man sagen, ein Richard-Meyer-Bau aus den 90ern, der eben als weißes Gebäude auch dort wirklich bestechend ist in diesem Viertel, das man im Grunde dafür mit umgestaltet hat, um eben Universität als auch Museum dort zu platzieren. Und über genau diese Umgestaltung geht es auch in dem Gespräch dann gleich jetzt mit Schuss-Martinez.
Studiert an der Uni Philosophie und Kunstgeschichte und dann ziemlich bald ging ich schon nach USA und dann nach verschiedenen Orten. So, ich bin seit vielleicht lockerer 14 Jahren nicht hier gewesen. So, ich habe immer meine Familie hier gehabt und meine Freunde, aber eigentlich ich wohnte hier nicht. Aber ich kenne mich ganz gut. Ich habe auch Projekte hier gemacht, inzwischen und so. Aber ich muss sagen, dass ich habe besser die Stadt kennenzulernen von draußen als von drinnen, in eine gute Art. Ich meine, man kennt sich sehr gut, aber man lernt auch sehr viel von anderen Städten. Und ich fand Frankfurt in der Bezug eine von den besten Stationen. Ich meine, ich habe auch 4-5 Jahre in New York gelebt und New York ist, wie Barcelona, ist selbst überzeugt. Ich meine, keine Zweifel, dass New York ist gut. Ich meine, New York ist gut. Barcelona hat genauso ein Selbstverständnis, dass Barcelona ist klasse. Und tatsächlich ist zum Teil klasse. Aber Frankfurt zum Beispiel ist eine Stadt, wo keiner so richtig denkt, ist eine Top-Sache. Ich meine, es ist natürlich eine gute Stadt, alle sind zufrieden, aber dieser Stolz ist nicht da auf dieselbe Ebene. Und deswegen agieren die Leute in eine bessere Art ab und zu mit seiner eigenen Stadt. Wo es gibt wirklich eine. Zum Beispiel in Frankfurt gibt es von verschiedenen Seiten die Leute, die wie du das aus der Radio gemacht oder der Kunstverein oder Atelier Frankfurt oder Basis oder Portikus oder sogar Journalisten wie die Hortense Pisano oder Grit Bebe oder so gewisse Leute oder Agenten, die immer dafür dienen und die Künstler und natürlich die Städel School und das MMK, natürlich all das, machen sich eine Mühe. Ja. Oder die glauben, dass die Sachen in Frankfurt geschehen, nicht per se, dann muss wirklich etwas machen. Und diese etwas machen muss immer geschehen. Und das wird auch immer enttäuscht, aber auch immer nicht. Und das, glaube ich, wird mir mit Barcelona helfen. Barcelona ist viele Jahre sehr überzeugt, dass die Sache werden hier sowieso geschehen. Weil wenn nicht hier, wo sonst? Ja. Und ich glaube, dass was ich will, ist wirklich die Leute nochmal ein gewisser Enthusiasmus, nicht nur der Stadt gegenüber, sondern auch die Möglichkeiten, dass diese Stadt hat, weil viele Leute haben sicherlich Interesse, nach Barcelona zu kommen und etwas mit uns zu entwickeln. Aber wir müssen es promovieren und wir müssen wirklich uns korrekt bewegen und versuchen auch mehr Leute mischen. Ich meine, die katalanische Gesellschaft oder die Barcelona-Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft, auch wenn die Stadt ist inzwischen 3 bis 4 Millionen Menschen, aber ist sehr katalanisch. Ich meine, es ist, wie die spanische Gesellschaft ist sehr sich selber. Und wir müssen langsam lernen, diese sich selber weiterzuentwickeln. Es gibt viele Migranten-Gruppen, die wirklich schon Spanier sind und zu uns gehören und auch Und deswegen, wir müssen auch lernen und auch mit anderen Communities. Ich meine, in Barcelona wollen eine Unmenge von ausländischen Leuten, die hier arbeiten. So, damit ist die Stadt noch nicht so weit, auch wenn das Museum zum Beispiel sehr international ist und tatsächlich so arbeitet. Aber ja, mal sehen.
Ja, also ein Unterschied zu Frankfurt ist, denke ich, auch, dass Frankfurt während des Zweiten Weltkriegs ja auch viele andere deutsche Städte zerstört wurde.
Ja.
Und Barcelona hat diesen extremen Wandel im 19. Jahrhundert gehabt mit tatsächlich vielen Stadtarbeitern und dieser sehr artifiziellen Architektur, die man hier findet. Das ist, denke ich, etwas, das auch etwas Besonderes ist in Barcelona. Die Frage, was mir bisher wenig begegnet ist, ist eigentlich Kunst, wie man sie tatsächlich in Frankfurt ja durch die Stehlenschule auch hat, also den Kontakt zu Künstlern.
Oh, die wohnen schon, ich meine, in Barcelona. Ja.
So nur auf Malerei ausgerichtet.
Ja, definitiv. Ich meine, es gibt sehr viele Künstlerinitiativen. Wir haben ein sehr gutes Residency-Programm, die heißt Angar. Das ist nicht im Zentrum, sondern ein bisschen außerhalb. Ich komme gerade aus in der Nähe. Und dann gibt es neben diesem Angar, das, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, so etwas wie 14 bis 20 Studios. Und da kann sich auch jeder melden und Production machen. Das ist sehr gut eingerichtet. Und die Künstler können auch da Video-Editing oder Performance und so. Dann ein bisschen außerhalb Barcelona, in der Nähe von Granollers, gibt es eine Factory, eine riesige alte Textilindustrie. Das ist ein Production Office, wo die Künstler können auch da sein. Dann gibt es meine, ich könnte wirklich bis 10 oder 12 Initiativen, wo Künstler einfach arbeiten können und wo man gehen kann, ohne Probleme. Aber die sind nicht, in der Zentrum gibt es nur die Institutionen. So, es ist Magba, Menag, Zeitgenössische Kunstzentrum Santa Monica, La Capella, das ist auch ein Kunstraum, und La Virreina. Aber sonst hier die Künste zu sehen, muss man zu gewissen Initiativen oder Symposiums und Seminars, die finden immer wieder statt. Ja. So in diese Angar zum Beispiel. Oder die 24 Arroba, like 24A. Das ist auch eine so sehr, sehr jugendliche Zentrum, super gut.
Ja.
Dann gibt es auch sehr viele von Kollektiven, die mit Performance machen und so, ganz gute. So es ist sehr aktiv. So, die wollen tatsächlich viele Künstler, nicht nur katalanisch oder spanisch, sondern auch aus anderen Orten der Welt. Ich meine, Angar ist ein internationales Studio Residency Programm. Ja. Es gibt auch gewissermaßen ziemlich viele Hilfe und Künstler, Stipendiaten oder so. Es ist, glaube ich, wir haben sehr viel gewonnen für ein Land, die nur 27 Jahre bis 30 Jahre von Normalität mehr oder weniger erlebt hat. So, es ist viel, viel besser als zum Beispiel in Italien zum Teil und, oder in anderen Ländern, die eine gewisse Ähnlichkeit zu uns haben und in Portugal. So, es ist nicht schlecht. Es ist meine, ich würde nicht sagen, es ist ideal, man kann immer wieder machen, aber trotzdem, es geschieht viel.
Ja, es ist nicht schwierig nachzuvollziehen, wie diese Krankheit gewesen ist.
Entschuldigung?
In welcher Weise? Du meinst wahrscheinlich dann die Zeit bis Ende.
Franco, ja. Ja, ich meine, man muss denken, dass wir erinnern uns schon nicht mehr, wie das war oder was das bedeutet. Aber die Generation von meinen Eltern sind wirklich ohne irgendetwas aufgewachsen, ohne irgendeine Kunst oder sogar Kino und Musik, nichts. Ich meine, es gab kaum etwas in dem Land. Und dann plötzlich, es normalisiert sich und das ist ein Land, das wirklich geschafft hat, zu einer gewissen guten Art, sehr gute Strukturen für Kultur und Kunst zu schaffen. Ja. Nicht ideal, aber ziemlich, es ist ein ziemlich bewusstes Land über die Rolle von Kunst in der Gesellschaft und die Rolle von Kultur in der Gesellschaft. Auch mit einer sehr guten und lebendigen Literatur. Ich meine, viele Leute von der Literatur jetzt sind wirklich gut. Und es gibt schon eine Interaktion zwischen beiden Welten. So, ja, ich meine, ich war überrascht, vor einem Monat hat eine Nationalstatistik-Office festgestellt, dass Spanien ist eine von den Ländern in Europa, wo die Leute am meisten liest. Das bedeutet nicht, dass wir lesen Sachen, die man sollte lesen, aber die Leute von einem Ort, wo wirklich vor 30 Jahren Bücher kaufen, also mehr oder weniger undenkbar, ist sehr interessant, dass man ist jetzt auf der Spitze von, dass die Leute wirklich sehr viele Romanen und Sachen liest. Ich meine, das ist plötzlich eine Gewohnheit. So, es ist soziologisch ziemlich interessant, die Entwicklung von das Land. Weil
ja, das wäre wirklich auch sehr, sehr spannend. Wir hatten ja jetzt gerade diesen Soziologenkongress und im Grunde wurden wir auch aufgefordert, die Stadt zu beobachten. Aber das ist natürlich sehr schwierig in der kurzen Zeit, wenn man hier nur Stationen macht.
Aber ich habe den Eindruck von meinem eigenen Land, dass immer wieder, wenn wir viele Probleme haben, trotzdem die Leute hat sich entwickelt in einer ziemlich toleranten Art und Weise gegenüber Fragen, die wirklich tabu waren, wie zum Beispiel Sexualität oder Homosexualität oder Kultur und zeitgenössische Kunst, die wirklich nicht gewohnt sind. Ich meine, wie gesagt, bis 1978, das war undenkbar. Und immer noch in Europa, die halten uns für eine katholische verklemmtes Land und ist es wirklich nicht. Und das ist auch sehr interessant, diese Wahrnehmung, und wie eigentlich, oder wenn man hier die Unterhaltungen hört, wie wenige Vorteile die Leute hat im Grunde. Es gibt Vorteile, aber die Leute sind auch bewusst. Ich meine, man hört ab und zu in Deutschland in gewissen Kreisen viel mehr komplexe Aussage über Migration oder Sexualität als in Barcelona. Ich meine, es ist auch eine sehr freundliche Stadt gegenüber Homosexualität. Ich meine, es ist sogar in den Institutionen gab es fantastische Projekte über das Thema. Also, es ist sehr offen. Die Leute möchten es thematisieren. Alle möchten signalisieren, dass tatsächlich eine neue Zeit ist. Und in dieser neuen Zeit gibt es neue Formen, die Begegnung zwischen Menschen. Und das ist nicht umsonst. Das finde ich sehr wichtig.
Ja, das Magma war glaube ich 2006, dass das Magma auch in Frankfurt der Kunst gewesen ist. Und da konnte man ja schon auch sehen, die Sammlung.
Ja, zum Teil. Ja.
Und wie steht das jetzt im Verhältnis zu dem, was du jetzt hier zum Beispiel weiterentwickeln kannst, im Verhältnis zur Sammlung und auch zu den aktuellen Ausstellungen?
Ich meine, dass ich habe die letzten 8 Jahre nur gearbeitet in Kunstzentren. Das bedeutet in Orten, wo mein erstes Ziel war, Kunst zu produzieren und Kunst zu zeigen und die Leute mehr oder weniger bekannt machen, mit wie wert und welche Rolle spielt zeitgenössische Kunst in unserer zeitgenössischen Gesellschaft. Wenn man über Sammlung oder ein Museum spricht, man vertieft diese Ebene und dann man muss sich beschäftigen mit dem Begriff von Memory, ich meine Gedächtnis, und was bedeutet Geschichte und welche Geschichte und welche Gedächtnis sollen wir retten oder sammeln oder weitermachen? Sollen wir chronologisch oder per Autoren, oder soll man eigentlich eine Fragestellung und die Sammlung soll wirklich eine Fragestellungsmöglichkeit? Das glaube ich zum Beispiel. Inwiefern soll die Beziehung zwischen ältere oder sagen wir moderne Kunst mit jüngerer Kunst das sein, präsent? Das glaube ich auch. Das ist eine von den Gründen, die das Museum hat sich entschlossen für mich, weil eigentlich jeder weiß, dass ich habe ein ziemlich großes Commitment zeitgenössischer Kunst gegenüber, aber auch mit was jetzt passiert und nicht nur in Barcelona oder in Europa. Ich bin sehr interessiert über den Middle East und Lateinamerika. So, es interessiert mich immer wieder, inwiefern kann auch eine Sammlung verschiedene Kunstgeschichten schreiben und nicht nur die zentrale Kunstgeschichte oder die moderne Kunstgeschichte von Mitteleuropa. auf eine zweite Ebene, es kommt auch die Idee von Forschung. Ich meine, das Museum wird mir erlauben, was ich in Frankfurt nicht machen könnte, aber immer initiieren wollte, ja, dass wir zeigen, aber dass wir auch darüber reden, Seminaren, Public Programs, Forschung, Bücher. Wir haben ein Center for Research and Documentation, das sind die Gebäude neben die großen Gebäude, wo es gibt mehr oder weniger 30 Stellen für Forscher, wo die Leute können wirklich etwas machen, wo wir werden Projekte machen, die nicht mit normalen Ausstellungen oder sagen wir mit gewöhnlicher Art und Weise Kunst zu präsentieren zu tun haben. Ja. Im Februar, ich mache ein großes Projekt, die thematisiert die Beziehungen zwischen zeitgenössischer Kunst und Fiktion. Es gibt sehr viele Künstler mehr und mehr, die schreiben Romanen und die schreiben einfach Fiktion. Ja. Und es interessiert mich, weil ich glaube, dass dieses Interesse an das Fiktionale hat zu tun mit einem neuen Raum zu suchen und auch ein neues Vokabular. Ich meine, dass die Leute ziemlich ermüden, auf immer dieselbe Begriffe, auf dieselbe Wirklichkeit zu imponieren. Ja. Und dass die Künstler sind besorgt, eine neue Sprache zu finden für die Kunst. Und deswegen, das ist zum Beispiel etwas, die wir da geschehen. Ja. Da können wir uns Seminaren, Begegnungen, ich werde einfach eine, was ich nenne, eine theatralisierte Bibliothek bauen, so mit der Hilfe von vielen Künstlern. Ich habe gesammelt diese Texte, so Romanen und alle möglichen Geschichten. Ja. Und da wird eine Reihe von Performances, aber alle diese Sachen werden einfach strukturiert nach die Begleitung von Dramaturgen. Ja. So Leute von dem Theaterwelt, die wird uns mehr oder weniger sagen, wie wird das gemacht. Gleichzeitig eröffnen wir ein Programm mit dem neuen Team und neuen Direktor, mit Thomas Weiler, mit dieser großen Retrospektive. Ich glaube, es trifft sich auch sehr gut, weil er gehört zu einer Generation, wo das Schreiben war thematisiert auf einer grafischen Ebene, aber immer diese grafische Ebene hat adressiert die Unmöglichkeit, linear oder mit Plot zu schreiben, und dann einfach der Wort oder die Erscheinung von die Buchstaben und die Worte ist schon irgendeine Fiktion oder von Bedeutung. Ich meine, die Buchstaben erscheinen, aber vielleicht sagen sie uns nichts, dass wir sofort verstehen können. Und deswegen ist es eine große Freude. Ich meine, für mich ist klarerweise emotional, dass ich fange an mit Thomas, weil es ist meine Zeit in Frankfurt, die ich total werte, und ich habe eine super Zeit.
Ja, das ist wirklich ein Statement, dann mit Thomas anzufangen.
Ja, das ist für mich super klar, dass der gute Zeit in Frankfurt geht weiter und dass die Verbindung mit Frankfurt nicht stoppt und dass eigentlich diese Zusammenarbeit hier mit den Leuten und so, es so dass die Leute nicht verschwunden auf einen Ort und kommen zu einer anderen. So.
Ja.
Deswegen.
Ja, interessant wäre, wenn es auch neben dem Fiktionalen tatsächlich noch mehr Interventionen, also künstlerische, auch im öffentlichen Raum geben könnte.
Das suchen wir immer wieder, ist nur in Barcelona viel komplizierter als in Frankfurt, weil, wie du gesehen hast, die Stadt ist so dicht. Ich meine, es ist wirklich dense. Und es gibt so viel Lärm und so viele Menschen und so viel Schön, dass das Public Space irgendwie wirklich polluiert machen. Und man muss sehr präzise sein, was man macht hier in dem Public Raum, weil sonst.
Ja.
Wir suchen immer wieder nach eine Möglichkeit, mit dem Stadt zu arbeiten. Aber du hast es auch gesehen, ich meine, Magba, jetzt in die Fassade, in dieser ganzen Piazza gibt es eine Menge von Skaters zum Beispiel. Es könnte wirklich ein Künstlerprojekt sein. Yeah. So, es ist eine starke Konkurrenz mit der Wirklichkeit in dieser Stadt.
Ja, das stimmt. Also dann ist es natürlich schwierig, da Funktionen auch.
Ja, und Raval selber, ich meine, deswegen, wir müssen uns bewegen in eine spekulative Ebene, aber in Raval selber ist es ziemlich schwer überhaupt, außerhalb das Museum, weil die Wirklichkeit wirklich ist ein Power Gamer, ich meine, ist ein super lebendig und fiktionale Stadtviertel. Ich meine, hier gibt es von alle möglichen Geschichten, von Drogen zu Leuten, die kommen, Kunst zu sehen, bis der Hip-Szene von jungen Leuten, bis Design, so, und alles in einem Stadtviertel ist total durcheinander.
Ja.
So, ja.
Aber der Stellen. Also es passt ja immer noch zu Mendozas Stadt.
Ja, genau, total. Das ist genau, was Barcelona immer gewesen ist, aber jetzt und hier noch stärker. Ich meine, wenn Magba wäre im Paseo de Gracia, dann wäre vielleicht etwas anders. Aber wir sind und liegen wirklich in der lebendigste oder ja, komplexer Stadtviertel von der Stadt auf dieser Ebene.
Da wäre es natürlich auch sehr, sehr interessant, tatsächlich mit Stadtsoziologen auch zu arbeiten. Da gibt es auch einige sehr, sehr
gute. Es ist für uns sehr, immer sehr wichtig, immer mehr über diese Geschichte selber zu lernen, weil ich als Person, die hier aufgewachsen ist, ich weiß noch nichts genug über, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und Raval ist, wie gesagt, eine sehr, sehr komplexe Wirklichkeit. Und ich liebe den Fakt, dass das Museum ist hier.
Ja.
Weil sonst wäre diese Richard Meyer supermodernistische Architektur nicht zu ertragen. Ich meine, der Fakt, dass es hier ist, kompensiert irgendwie das Statement von der Architektur. So.
Ja.
Diese Weiß könnte wirklich Casablanca Arabisch Weiß sein und nicht American Modern Cube, White Cube sein.
So. Mit Meyers Gebäude ist es selber schwierig. Aber für dieses Gebäude wurde ja auch ein Teil des Viertels im Grunde dann abgerissen.
Ja, aber nicht nur für diese Gebäude, sondern die Gebäude oder der Projekt von Raval neu zu machen oder anders zu machen, ist ein altes Projekt, das die Stadt immer damit geträumt hat. Der ganze Prozess heißt Aspungement. Sie wollten die Stadt wie in eine Sponge, wie sagt man, wenn man sich badet, diese fluffy Sache, die man benutzt. Wie sagt man diese? Was benutzt man, wenn man badet? Diese. Ja. So heißt der Prozess. Sie haben einfach Löcher in Raval, so Sachen weggenommen. Und deswegen, der ganze Raval wurde nicht umgeändert, sondern ganz.
Aufgelockert.
Ja. Das pervers wie es ist. Ich meine, es ist ein Prozess of Gentrification, klarerweise. Aber das war ein sehr komplexes und dichtes Viertel, eine der dichten Viertel in der Welt, mit einer riesigen Human Density und auch sehr komplexe Population, weil es gab sehr viele Leute, die wirklich von Prostitution zu so wirklich nicht fantastisch zum Wohnen. Immer noch sind die Wohnungen in Raval überhaupt kein Luxuswunder, im Gegenteil. Aber das ist auch problematisch. Und ja, ich meine, Magba und die Universität, die man sieht da, ist der Endresult von einer politischen Wille, die Viertel zu enden. Und dann hat sich auch sehr gut getroffen, apropos, mit den Olympiaden. Ich meine, die Olympiaden haben dafür gedient, dass die Public Opinion einfach gesagt hat, okay, warum nicht? Ich meine, die Olympiaden sind wichtig, dann mach.
Ja.
Ohne Olympiaden wäre vielleicht mehr kritische Stimme gewesen. Es gab trotzdem sehr viele kritische Stimmen, aber
ja,
die Stadt ist so und die Stadt wollte wechseln und so ist das passiert.
Ja, man kann jetzt an den Strand gehen und man hat hier eine ganz tolle Universität. Also das CCCB, ist das auch etwas, mit dem ein Ort, mit dem ihr dann kooperiert?
Wir kooperieren nicht, aber wir sind alle, ich meine, wir kooperieren nicht, weil einfach wir in der Nähe sind, aber wir haben sehr gute Welle mit ihnen. Dieses CCCB ist das Center for City Culture und das ist einfach eine Art von Kunsthalle, könnte man sagen, aber die sind meistens beschäftigt mit Themen, die natürlich Kunstgeschichte betreffen, aber vor allem soziologische Fragen, so wie zum Beispiel Krieg und Kunst oder so gewisse mehr politisch-soziologische Fragen und die Bezug auf Contemporary Culture. Und wir agieren ein bisschen anders, aber es ist tatsächlich eine sehr gute Konstellation für die Zuschauer, die man kann beide sehen und dann der Uni ist auch da. Der Viertel ist auch gut zum einfach. Ja, man kann sich nicht in Barcelona beklagen über Lebensqualität, klar.
Ja, sie ist da. Und du hast ja auch eine Doktorarbeit.
Angefangen, aber nie geändert, ja.
Das ist jetzt im Grunde, welches Thema hatte dich da interessiert?
Ich habe ziemlich viel eigentlich schon geschrieben, der erste Teil ist schon abgegeben, über die Bezug zwischen Hermeneutik oder die Beschäftigung von Kunsttheorie in der kontinentalen Szene mit der Erklärung von oder die Interpretation von dem Kunstbegriff, so Epistemologie oder die Theorie von Kenntnissen oder das Wissen und die anglosächsische Verbissenheit mit Ontologie, mit der Frage, ob es ist Kunst oder nicht. So, ich habe mich damit beschäftigt. Ich will weitermachen, ich weiß nicht, ob ich weitermache in diese theoretische Form, aber ich glaube, dass ich werde, ich arbeite jetzt in einem Buch und ich glaube einfach, ich werde ein Essay über was ich denke, dass Kunst tatsächlich macht oder ja. und wieso ist das wichtig und damit letztendlich promovieren.
Ja.
Ich meine, es ist nicht so wichtig, einfach einen Doktor zu haben, aber trotzdem, warum nicht?
Ja, manchmal ist es ganz gut, solche eine Sache.
Ja, ich meine, vor allem, was mir wichtig ist, ist immer wieder die Verbindung mit der Akademie. Ich unterrichte unglaublich gerne. So, ich habe den Kontakt mit den Studenten wirklich, wirklich gerne. So,
ja.
Das ist immer gut.
Das heißt, bei wem ist es, wäre das denn dann auch in Barcelona angebunden? Also,
Meine Doktor ursprünglich war gebunden an Freie Universität Berlin und Barcelona und ich glaube, es bleibt so. Aber ich habe meine Doktorarbeit jetzt in Barcelona. So, ja.
Dann in Philosophie.
Ja, Philosophie.
Das ist ja auch die Fakultät, die direkt das gegenüber ist.
Ja. Das ist sehr gut, ja. Nee, und das ist auch immer gut. Ich meine, die sind ziemlich begeistert, dass ich zurückkomme. Und dann, sie haben schon ein paar Seminars organisiert und wir werden mit den Studenten schon was machen. So, es macht Spaß, ich meine, muss man nur sagen.
Yeah.
Man muss sich der Zeit finden, aber wir fangen schon im Mai mit einem großen Seminar in Barcelona und dann in Madrid mit ja, Kunsttheorie. Und das ist auch natürlich für mich wichtig, dass ich zurückgehen kann ein bisschen an diese mehr theoretische Welt. Und das ist auch eine Herausforderung, weil ich muss ein bisschen fit sein, aber das wird okay.
Ja, ich habe ein paar Studenten dort getroffen, die dann Habermas, Agamben und so weiter alles auf einmal
ja.
den Seminar nicht, was ja schon nicht schlecht ist.
Also ja, und auch hier in Magba, ich meine, wir leben ihn sehr oft ein. Ich meine, es gibt immer wieder ein riesiges, starkes diskursive Programm. Ich meine, ab Oktober, jeden Donnerstag, Freitag gibt es Blog-Seminare. Die erste, glaube ich, wird angefangen von Yves Alambois. Und das ist immer, das Museum ist sehr, sehr beschäftigt mit. Das hat mir gefällt ein bisschen in Frankfurt, dass die großen Institutionen nie Symposien oder Kongresse oder Konferenzen in einer Regelmäßigkeit gemacht haben. So.
Ja, also scheuen, glaube ich, ein bisschen den Aufwand. Ja. Das ist, glaube ich,
das ist ein riesiger Aufwand, ja, aber ist auch sehr, sehr wichtig.
Ja, 2010 wird es dann ein paar Kongresse geben, beziehungsweise nächstes Jahr im März gibt es wahrscheinlich eine Konferenz auch für die Zukunft der griechischen Theorie. Also das ist
wer organisiert auch, das?
Das organisieren Promovierende. Tatsächlich, also eine Gruppe an Promovierenden.
Aber nicht das Museum, nicht der MMK. Ja.
Nee, das ist dann wieder schwierig, dass da gibt es dann.
Weil hier sind Museen ziemlich aktiv. Ich meine, MAG war sowieso sehr aktiv, aber auch die CCB. Ich meine, für das allgemeine Publikum ist fantastisch, wenn man einfach die Zeitung öffnet und sieht, es gibt eine gute Konferenz am ja, Donnerstag, Freitag normalerweise. Und das ist dieses Angebot, ich schätze sehr. Ich meine, dass man einen guten Soziologe oder einen Philosoph oder einen Literat hören kann und einfach seine eigene Meinung mit der Meinung von anderen erweitern kann.
Ja. Um nochmal kurz auf die Ausstellung zurückzukommen. Einmal in Magba und MNCAS, das ist Great Nancy Sparrow Retrospective und dann auch Francesco Torres.
Ja, Francesco Torres, ja.
Und er ist ja auch tatsächlich ein Künstler aus Barcelona.
Ja, ja. Es war auch in der Präsentation von Frankfurt in den 70er Jahren, ja. Hat er gearbeitet eine Weile mit einem Kollektiv, die heißt Gruppe de Travail, so die Arbeitergruppe. Und dann war ein konzeptorientierte Kunstpraxis mit sehr viel Performance und sehr viel Untersuchungen von nationalen Symbolen und nationalen Bilder und so. Und das ist eine sehr interessante Figur. Also immer wieder versucht das Museum, ich meine nicht in jede Ausstellung, aber immer wieder Positionen von unserer eigenen ja, moderne oder Avantgarde unterstützen und forschen und präsentieren. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man Nancy Sparrow sehen kann und Francesco Torres, dann kann man eine bessere Perspektive bekommen über diese Zeit, weil tatsächlich die sind Zeitgenossen. Ja. So Franz ist ein bisschen jünger, aber man kann die Entwicklung von dieser Zeit in den USA sehen, in die Ausstellung und die Entwicklung von dieser selben Zeit hier vor Ort in Spanien. So, das glaube ich ist immer sehr hilfreich.
Und Francesco Torres setzt er sich auch mit den Trends spanischer, katalanischer Kultur auseinander? Oder ist das
ja, macht er. In einem ganz kritischen, er gehört zu einer von diesen, die immer Symbolen und Vorstellungen kritisch analysiert. So, sehr viel, nicht nur mit Identitätssymbolen, aber auch mit, wie baut man überhaupt eine Identität als Mensch, nicht nur als eine katalanische Mensch und als Mann oder als Frau oder als politische Mann oder politische Frau oder diese alle möglichen inzwischen Räume, die es gibt inzwischen das Privat und das Politisch. So, das ist sehr reich in seinen Werken.
Ja. In dieses Verhältnis katalanischer und spanischer Kultur. Wie kann man, wie nimmst du selbst dieses Verhältnis wahr? Ist es eher katalanisch oder eher spanisch? Oder was ist da eigentlich, wie changiert sozusagen dann die eigene Identität zwischen dem, was
ich glaube, das ist
darstellt?
Mir persönlich beschäftigt es nicht, weil ich bin definiert. Ich nehme es als ein Teil von, was definiert unsere moderne Geschichte. Ich meine, ich bin in Nordgalicien geboren, wo auch eine sehr starke Nationalidentität gibt. So, ich spreche als Muttersprache Gallego, das ist wie Portugiesisch. Bin aufgewachsen in Barcelona, trotzdem würde ich immer Migrant genannt, weil das ist, was die Leute sind. Und die kommen aus einer Region, die nicht die Region ist, und ich spreche auch Katalanisch. Bin aufgewachsen in einem Kreis, wo viele Leute auch Spanisch gesprochen haben. Und ich finde, ich meine, ich muss mich nicht definieren. Ich finde alles okay, solange der Austausch da ist. Ja. Und mir nur nervt, wenn die Leute versuchen, Identität als eine Beschränkung oder als eine Leute oder Ideen auszuschließen. Aber wenn nicht, ich versuche mich so wenig wie möglich zu beschäftigen. Ich glaube auch, dass ich gehöre zu einer Generation schon, die viel weniger besorgt ist, über was das bedeutet könnte. Ich meine, ich habe kein Verteidigungssystem. Mir ist die spanische Kultur fantastisch, der katalanische fantastisch, Gallego genial. So, ich meine, why not? Wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit. Es gibt tatsächlich Leute, die Probleme damit haben, und es gibt wirklich nicht alle, die so sehen. Und es gibt Leute, die einen sehr starken Gehörigkeitsgefühl haben, ja, Zugehörigkeitsgefühl haben, und ich respektiere das auch. Ich meine, das ist wirklich ein Teil von unserer Entwicklung. Und,
und gibt es denn, weil es ist ja, ist es machbar, dann eine städtische oder eine Organisation?
Es ist ein Konsortium, es ist eine Zusammenarbeit, das ist eigentlich mag was eine Stiftung, und in dieser Stiftung sind alle beteiligt. Und,
also Stadt, Land.
Genau. Stadt, Land und
Staat.
Ja, Spanien. Ja. Und das funktioniert prima. Ich meine, das ist schon zeigt, dass die Sachen können sich normalisieren, und es muss nicht entweder oder.
Ja.
Ich meine, wie gesagt, es gibt Leute, die sehen die Sache weder eine Sache oder das andere, aber ich glaube, es wird sich auch mit der Zeit zeigen, dass die Kooperation in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden nur positiv ist. Und es ist auch so. Ich meine, es gibt hier eine Dichotomie zwischen wie die Leute auf der Straße handeln und was wir machen, wie wir reden, und was ab und zu die politische Klasse übersetzt. Aber die Leute sind viel mehr normal oder viel mehr umgänglich. Ich meine, viele Leute wie ich sprechen mehrere Sprachen und fangen gerne am Morgen vielleicht auf Katalan zu reden und Nachmittag in einem Meeting auf Spanisch. Das ist überhaupt kein Problem. So, wir sind bilingual, so es ist nicht, dass die Leute immer auf eine Sache oder eine Spur.
Ja.
Auf keinen Fall.
Das heißt, ist denn das, was man hier wenn man bestimmte Gebäude sieht, sieht man da so eine Art zum kolonialen Anspruch, den Spanien auch gegenüber Katalanien hatte, in bestimmten Gebäuden oder in einer bestimmten
Architektur? Ich würde das wirklich nicht sagen. Ich meine,
so wie in Irland zum Beispiel? Also da sieht man ja schon, wer welches College gebaut hat.
Nein, hier nicht. Ich meine, ich glaube, dass Katalonien ist eine von den selbstbestimmten Regionen von Spanien. Ich meine, die mögliche Kolonialismus, die Spanien mit der Region haben könnte oder gehabt hätte, vielleicht in der Vergangenheit, ist der Faktum, dass wir waren eine Diktatorship. Und das war für jeden so. Ich meine, Franco Macht war eine vaterliche Macht für jeden, nicht nur für die Katalanen, sondern dieser Interventionismus gab es überall, in jeder Region.
Ja.
Je mehr bewusst man ist über das eigene, je mehr unabhängig man war in der Vergangenheit, je mehr man leidet von dieser Geschichte. Aber es ist eine absolute, wirklich selbstbestimmte Region, wo die Leute ist bewusst, aber auch großzügig. So.
Ja.
Die Sache ist einfach gemischt, weil man kann hier nicht eine von das andere trennen.
Ja. Und was wünschst du dir für Frankfurt? Also natürlich im Verhältnis zu Barcelona, also dass es zum Beispiel mehr Austausch gibt, aber für Frankfurt jetzt, für diese Kunstsituation in Frankfurt?
Dass alle Kräfte, die etwas zum Sagen haben, wirklich würden verstehen, wie wichtig es ist, diese Strukturen zu schätzen und dass es ist blöd zu sagen, aber dass die jüngeren Leute und vor allem die Leute, die ein bisschen mehr experimentell arbeiten, mehr Raum hätten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, so in einer Stadt wie Frankfurt, die sehr gesetzt ist.
Ja.
So mehr Luft, mehr Raum und mehr Lust zum Risiko.
Ja.
Das wünsche ich für Frankfurt, wünsche ich mich auch für Barcelona. Und das liegt in der Fähigkeit von der politischen Klasse und einer gewissen bürgerlichen Klasse zuzuhören und einfach versuchen zu lernen. Ich meine, wir haben nicht, es geht nicht nur um Machen, es geht auch um Lernen dabei.
Ja.
Und ich meine, ich glaube, ich werde sowieso in Kontakt mit Frankfurt immer wieder. Und ich hoffe auch, dass die neue Leiter und ich uns gut verstehen, und dann, weil diese Institution bedeutet mir sehr viel.
Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Stadt selber muss sich entschlossen pro sich selber sein und mehr Lust auf das Experiment, sodass nicht alle nach Berlin fliegen.
Ja, ja, vielen Dank.
Ja, diese multilinguale Perspektive auf fiktionale Welten, fiktionale künstlerische Welten, die wird tatsächlich in Frankfurt fehlen, dadurch, dass Schuss Martínez doch jetzt in Barcelona tätig ist, am Musée d'Art Contemporani, also am MACBA. Aber wer sich einen Termin im Kalender notieren will, 5. Februar wird eben dort die Ausstellung, die Retrospektive zu Thomas Bayerle, I'm Afraid We Are No Longer in Kansas, eröffnet. Und eine weitere Ausstellung im Frankfurter Kunstverein, die am 24. September eröffnet wurde, ist die Ausstellung von Yvonne Aranberi, Disorder. Und das werden wir jetzt auch gleich nochmal hören. Ja, also die Ausstellung Disorder, die ist auch noch bis 23. November zu sehen, und Yvonne Aranberi ist ein baskischer Künstler, der eben